Ja, hallo, wieder bei Dev Radio auf FreeFM 102,6 MHz im Äther. Computersendung heute mit dem Thema Roboter, Androiden und Cyborgs. Wenn erstmal mit der Definition des Begriffs Roboter. Roboter ist ein Begriff, der relativ neu ist für ein altes Konzept. Er wurde eingeführt in dem Theaterstück Ruhr. Also auf Deutsch Rossums Universal Roboter, eigentlich ein tschechisches Stück mit einem Titel, den ich es lieber nicht versuche auszusprechen, von Karel Čapek. Das Stück ist von 1921 und der Titel leitet sich ab von Roboterarbeit in, naja, Tschechisch. Und leitet sich eben ab von Robotnik, was damals eben Bauern waren, die eine bestimmte Zeit, so einen Monat im Jahr, eben kostenlos für ihren für denjenigen, von dem sie das Land gepachtet haben, arbeiten mussten. Also Roboter, Fronarbeiter. In Ruhr waren Roboter menschlich, also künstliche Menschen, die eben gezwungen wurden zu arbeiten. Und das ist heute eigentlich nicht mehr etwas, was man unter Roboter versteht, weil heutzutage sind sowas eher Androiden, beziehungsweise, naja, wenn sie von direkt anderen DNS abstammen, eben Klone. Heutzutage versteht man unter Roboter vor allem rein mechanische Konstrukte, die Arbeit verrichten. Ich habe gesagt, ein relativ neuer Begriff, also 1921, für ein altes Wort, für ein altes Konzept. Also schon die Griechen hatten eben ihre Roboter in ihren Mythen, so hat zum Beispiel Hephaistos, der griechische Gott der Schmiedekunst, Roboter, also künstliche Maschinen erschaffen, die gearbeitet haben, die dann auch mehr oder weniger menschenähnlich waren. Also er hat zum Beispiel auch Pandora, die erste Frau in der griechischen Mythologie, geschmiedet, die dann eben Prometheus als Strafe an die Seite gestellt wurde. Also das waren dann eher sehr menschenähnliche Roboter und auch weniger menschenähnliche Roboter. Hephaistos ist in der griechischen Mythologie auch einer der ersten Kybernetiker, also Cyborg-Hersteller. Also Cyborgs sind im Gegensatz zu Robotern und Androiden. Also Androiden sind dann eben entsprechend humanoide Roboter, die durchaus auch entweder ganz biologisch oder ganz mechanisch sein dürfen. Während Cyborgs eben alle Konstrukte beschreibt, die zum Teil biologisch und zum Teil mechanisch sind, also vor allem menschlich, aber auch Tier-Cyborgs. Und auch da ist Hephaistos einer der Pioniere in der griechischen Mythologie, denn er hat Pelos, einem griechischen Held, der von seinem Vater zerstückelt worden ist und den Göttern als Nahrung vorgesetzt wurde, die Schulter ersetzt, nachdem einer dieser Götter eben so unvorsichtig war, nicht so genau zu schauen, was er da isst, und eben die Schulter, die linke Schulter gegessen hat. Also Maschinen, die selbstständig arbeiten, beziehungsweise auch Maschinen, die als Teil von Menschen den Menschen dann verbessern und zum Teil auch ersetzen, sind eigentlich alte Mythen. Und schon früh war es eben nicht nur, dass es gute Ideen waren, sondern es gab eigentlich schon relativ früh Kritik daran. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel auch genau Ruhr. In Čapeks Stück laufen, also meutern dann sozusagen diese Androiden, damals noch Roboter, indem sie eben immer mehr Roboter produzieren und irgendwann die Menschheit eben auslöschen. Naja, Menschen stören eben, die sind unordentlich und das ist eben nicht drin. Mit zunehmender Konstruktion von tatsächlichen Robotern, also das begann dann teilweise schon, also theoretisch schon zu Da Vincis Zeiten, also Leonardo da Vinci, der große Erfinder, hatte natürlich auch ein Design für einen Roboter, einen Ritter, der dem Plan nach dann eben aufstehen konnte und sich auch etwas bewegen und solche Dinge. Allerdings ist nie genau, ist nicht wirklich bekannt, ob er jemals versucht hat, den Ritter wirklich zu bauen, denn mit der Technik des 15. Jahrhunderts wäre das vielleicht auch ein bisschen hart gewesen, da wirklich einen funktionierenden Roboter zu bauen, der sich entsprechend bewegt. Aber Jacques Maucanson, den französischen Namen, jeder Französisch kann, verzeih mir bitte, hat, also geboren 1782, nein, Entschuldigung, 1709, hat eben schon Roboter gebaut, unter anderem eben ein Flötenspieler, der sich ziemlich stark bewegen konnte, der eben auch andere Instrumente zum Teil spielen konnte. Also natürlich die eigentliche Flöte spielen dann eben über Blasebalg, aber der dann auch Hände und Arme bewegen konnte. Und er hat auch eine Ente gebaut. Das war seine größte Konstruktion, eine mechanische Ente, die in der Gegend rumgewatschelt, also wahrscheinlich eher auf Rollen sich fortbewegt hat, mit den Flügeln geschlagen hat. Sie konnte dann Wasser trinken und auch Körner aufpicken und dann die eben auch wieder von sich geben. Und es wird angenommen, dass er eben für diese Ente den ersten, also wirklich Schlauch entwickelt hat, also im Sinne von Gummischlauch, dass er dehnbar ist, weil früher hat man halt Tierblasen verwendet und wenn die erstmal haltbar waren, dann konnte man die nicht wirklich dehnen, aber eben für die Nahrungsaufnahme wurde das eben benötigt. Er hat dann allerdings relativ früh diese Spielereien dann wieder aufgegeben, obwohl er eigentlich relativ erfolgreich war und auch zu einem Ruhm gekommen ist, aber er hat eben gesehen, nee, das ist nicht wirklich das, was er machen will, so sinnlos in der Tant hat er es eigentlich bezeichnet und hat dann mit dem ersten vollautomatischen Webstuhl dann auch richtig Schotter gemacht, um es mal ganz profan auszudrücken. Also noch bevor in England dann groß Webstühle ihren Siegeszug angetreten hatten, hat er dann eben schon einen entwickelt, der automatisch lief. Okay, wie gesagt, mit dieser zunehmenden Entwicklung, dass also tatsächlich Maschinen dann auch irgendwas tun können, kamen dann immer mehr kritische Stimmen auf, weil, naja, soziales Problem ist ja klar, die meisten Leute verdienen sich ihr Lebensunterhalt eben durch Arbeit, meistens relativ immer noch, also zumal vor allem damals relativ stupide, vor allem körperliche Arbeit, und da sind Maschinen eben prädestiniert dafür, das abzulösen. Und da gab es eigentlich relativ früh dann eben die Ängste der Menschen, dass sie dann eben arbeitslos sind und damit auch verhungern. Weil wenn man sie nicht als Arbeitskraft braucht, dann, naja, gibt es ja keinen Grund, ihnen das Essen zu geben, nach der Logik. Und dementsprechend gab es dann natürlich auch die Probleme, ja, was machen denn die Maschinen dann selber? Also früher war ja die Vorstellung mehr, also gerade so in den 50er, 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, Roboter, die werden halt irgendwann wirklich wie Menschen sein, also und zwar auch relativ schnell, also aus heutiger Sicht müssen wir eher sagen, vor ein paar Jahrzehnten hätte das passieren müssen, dass Maschinen eben selbstständig denken, sich vollständig wie Menschen bewegen können, und damit kommen dann eben die Probleme, ja, wenn die selbstständig denken können, dann müssen die ja irgendwie intelligent sein, und wenn die intelligent sind, kann man ja nicht wirklich mehr bestimmen, was die alles tun. Und wie können wir dann eben verhindern, dass die Maschinen einfach die Welt übernehmen oder die Menschen versklaven und ähnliche Dinge? Ein Pionier, der eben diese Themen literarisch vorangetrieben hat, ist Isaac Asimov. Vor allem in seiner Foundation-Trilogie, in seiner Foundation-Serie, waren ja mehr als drei Bücher. Das kennen wir irgendwoher. Also Asimov hat eben dann vor allem versucht, sich das zu erforschen und weniger jetzt die technischen Aspekte von tatsächlichen Robotern. Und er kam dann eben auf die Idee, dass die Menschen sich in der Zukunft dann drei fundamentale Robotergesetze ausdenken, die jeder Roboter befolgen muss. Es wäre erstens, schade keinem Menschen oder lasse zu durch Inaktivität, dass einem Menschen Schaden zugefügt wird. Zweitens, befolge jeden Befehl eines Menschen, außer widerspricht dem ersten Gebot. Und drittens, halte dich selbst, außer es widerspricht dem ersten oder zweiten Gebot. Und das hört sich jetzt erstmal gut an und man sagt, ja okay, dann kann ein Roboter ja keinen Schaden anrichten. Aber Asimov hat dann eben selber auch in den Büchern gezeigt, dass das so eben einfach nicht geht und dass Roboter immer noch dann als Mordwerkzeuge benutzt werden können, beziehungsweise auch aktiv selbst morden können. Denn das erste Gebot sieht ja eigentlich stillschweigend voraus, dass der Roboter weiß, dass das, was er tut oder eben unterlässt, einen Menschen schadet. Und wenn er das nicht weiß, dann kann er das einfach tun. Also in einem Buch, Die nackte Sonne, war das, umreißt dann ein Szenario, in dem eben Raumschiffe komplett Roboter gesteuert sind und nachdem diese Roboter, und die Roboter waren dann auch abgeschieden von allen Menschen gebaut und haben noch nie einen Menschen gesehen und vor allem haben sie noch nie einen Menschen auf einem anderen Raumschiff gesehen. Also wissen sie nicht, dass normalerweise Menschen auf Raumschiffen sind, also können sie einfach in einem Krieg eingesetzt werden, um andere Raumschiffe zu zerstören. Und das zeigt eben, dass man ein intelligentes System, beziehungsweise auch nicht so intelligentes System, eben immer überlisten kann und dass einfach Regeln eben nicht funktionieren. Das habe ich auch, glaube ich, mal genug geredet und jetzt gibt es wieder Musik. Ja, hier ist wieder Death Radio bei FreeFM mit dem Thema Roboter, Cyborgs und Androiden, genau. Wir hatten gerade das Thema Utopien, also Zukunftsvisionen bezüglich Roboter, insbesondere Isaac Asimov und die Robotergesetze. Gibt es ja, das ist zum einen... Nun gibt es ja auch die Realität der Roboter und die sieht nun ein bisschen anders aus, als man sich das so vorgestellt hat, so eine 50er, 60er Jahre für heute, als es heute wirklich ist. Also zum einen, etwas stimmt schon, Roboter sind überall. In gewisser Weise. Also nicht für die Definition von Roboter, die man sich damals so vorgestellt hat. Also Roboter als annähernd menschenförmiges, gebildetes, auch ungefähr körperlich, mindestens Menschen ebenbürtig ist und von der Intelligenz auch irgendwie so in die Gegend kommt, vielleicht ein bisschen dümmer. Weil man will als Herr natürlich schon ein bisschen intelligenter sein als die Sklaven, auch wenn sie mechanisch sind. Aber mehr oder weniger menschenartig, also eher Androiden. Und die Roboter, die man heutzutage so um sich hat, die sind eben anders. Also zuerst mal in der Fertigung. Roboter wird allgemein alles bezeichnet, was eben mehr oder weniger autonom arbeiten kann und mindestens zwei Freiheitsgrade hat. Freiheitsgrad ist eben, okay, man kann sich vielleicht anhand von Gelenken vorstellen, also entweder eine Art, ein Gelenk zu drehen oder bei Robotern, die Schiebearme haben, eben eine Möglichkeit, einen Arm rein- oder rauszuziehen. Und demnach sind in Fertigungsstraßen eben Unmengen von Robotern verbaut, die eben das klassische Bild gar nicht so als Roboter haben. Also die meisten Industrieroboter sehen eher aus wie das, was man normalerweise einen Roboterarm nennen würde. Eben ja ein Arm, der irgendwo festgeschraubt ist und Gegenstände hin und her bewegen kann. Und davon halt sehr viele. Und das hat auch deshalb... ja. Meistens hat man dann so 6 Freiheitsgrade an Robotern, also an so Roboterarmen, weil damit kann man eben alles tun, was sich innerhalb der Reichweite befindet. Also man kann das Werkzeug, das man dann dran hat, innerhalb des Raums frei gegenüber dem Werkstück positionieren und man kann auch die Ausrichtung dann frei bestimmen. Das ist also der Roboterarm, der die meisten Freiheitsgrade, also alle Freiheitsgrade hat, die man eigentlich braucht, um in diesem Rahmen etwas zu tun, und das wäre schon eine Art von Roboter, eben diese Roboterarm mit 6 Freiheitsgraden. Dann gibt es noch sogenannte Portalroboter, also eben Roboter, die mehr oder weniger wie ein bewegliches Portal aussehen, kann sich so in der Form vorstellen wie ein Portalkran, den man sich vielleicht auf Verlade, so großen Containerhafen wie Hamburg oder so im Fernsehbericht schon mal angesehen hat. Also so eine Grundform und darauf dann eben Werkzeuge montiert, die eben zugreifen können. Meistens sind solche Roboter stark eingeschränkte Bewegungsfähigkeit, also entweder feststarr montiert oder auf Schienen montiert. Also Lackierroboter sind meistens dann so eine Art Roboterarm mit ein paar Freiheitsgraden weniger, der dafür dann eben auf einer Schiene montiert ist, die eben grob außenrum um so ein Autoumreis rum rotieren kann. Was es natürlich auch gibt, gibt autonome, also bewegliche Roboter, im Englischen aus Automatons bezeichnet, eben weil sie autonom sind, so wie, also beziehungsweise selbstgetrieben, so wie Automobile eben. Und da sah ja die Entwicklung dann auch ganz anders aus als die Utopien der 50er Jahre, weil wie ein Mensch zu laufen, das ist also für einen Menschen relativ einfach, aber das einer Maschine erstmal beizubringen, war ziemlich schwierig. Also erste Versuche, die ja auch Erfinder des Webstuhls probiert hat, waren dann eher von Misserfolg belohnt, weshalb man die Sache erstmal eine Zeit lang ruhen gelassen hat und dann angefangen hat, eben nicht nur mit, also natürlich mit Robotern mit Rädern oder Ketten, und an schreitenden Robotern erstmal mehrbeinig, weil sobald man erstmal 6 Beine hat, hat man eine statisch stabile Plattform, auf der man arbeiten kann, solange man eben in einer Dreiecksform 3 Beine stehen hat. Das heißt, wenn man nicht irgendwas Saudämliches macht, kann der Roboter gar nicht umfallen. Das hilft, wenn man dem erstmal beibringen will, zu laufen. Weil dann kann man zum Beispiel 3 Beinchen anheben, nach vorne setzen, runtersetzen und hat wieder eine Basis, auf der man das gleiche normal machen kann. Und in der Tat gibt es auch immer noch geländegängige Roboter, die 6 oder auch 8 oder auch ganz viele Beine haben. Zum Teil, also Konstrukte, die sich sehr stark an Insekten orientieren, also auch Tausendfüßler. Okay, ich glaube, das sind jetzt keine Insekten im klassischen Sinn, egal. Also auch Tausendfüßler, wobei die noch weniger Beine haben, noch weiter unter 1000 liegen als die natürlichen Tausendfüßler. Also zum Teil einfach bloß so 20 Beine oder so, die jeweils paarweise an Segmenten dranhängen, die untereinander auch noch bewegt werden können, also so ein bisschen hin und her wackeln, beziehungsweise auch motorgetrieben und damit eben auch laufen können. Aber das Ziel ist es natürlich immer noch, und war es, weil inzwischen ist es ja erreicht zum Teil, Roboter zu haben, die zweibeinig in der Gegend rumlaufen können wie Menschen. Gerade in Japan ist da ein Boom, also die Japaner waren eigentlich die ersten, die so richtig Roboter eingesetzt haben, als es in anderen Industrienationen noch irgendwie belächelt wurde, beziehungsweise stark kritisiert wurde. Zum Teil gab es dann auch Robotersteuern, beziehungsweise gibt es teilweise immer noch, eben Steuern auf Maschinen, die effektiven Arbeiter ersetzen, um das eben weniger wirtschaftlich zu machen, wobei das natürlich eigentlich ein verlorener Kampf ist, weil solange man Roboter in Massen produzieren kann und der eben nie Urlaub nimmt und 24 Stunden am Tag durcharbeiten kann, wird sich immer ein Weg finden, den wirtschaftlicher zu machen als ein Menschen. Zum Beispiel jedenfalls für diese eine Aufgabe. Und in Japan war das eben richtiger Boom und die sind auch immer noch am weitesten fortgeschritten und haben inzwischen schon Roboter, also Sony zum Beispiel, aber auch Mitsubishi, produzieren dann Roboter, die zweibeinig laufen können. Natürlich immer noch nicht mit der Geschwindigkeit von Menschen, die sehen auch extrem klobig aus, also teilweise haben die dann riesige Rucksäcke auf dem Rücken, damit, also etwas, was wie Rucksack aussieht, damit überhaupt die Energieversorgung mit an Bord ist. Und die Roboter auch ein paar Meter laufen können, bevor ihnen der Saft ausgeht. Aber der Weg ist eigentlich zum großen Teil geschafft, dass Roboter zweibeinig laufen können. Treppensteigen ist immer noch ein relativ großes Problem. Nicht nur, weil das eben größere Kraft in den Beinen erfordert, weil man muss ja den Körper hochwuchten und bisher ist es ja mehr so, dass sie den Körper halt halten müssen. Und zudem gibt es natürlich unterschiedlich hohe Treppenstufen, die auch noch unterschiedlich breit und lang sein können. Und das alles ist halt, immer noch ziemliche Arbeit. Aber die eigentliche Balance für einen Roboter ist schon ziemlich weit vorgeschritten. Es gibt nämlich auch Roboter, die haben nur ein Bein. Und die laufen nicht, sondern die hüpfen. Und es sieht dann aus wie so ein wild gewordener Pogo-Stick, der Pogo-Stab, der da Amok läuft, in der Gegend rumhüpft. Also, es ist einfach wirklich ein Pogo-Stab, um den man außenrum den Roboter mehr so ringförmig angelegt hat und die eben hüpfend Gleichgewicht halten können und sich dabei auch hüpfend fortbewegen können. Und es gibt dann auch skurrile Gestalten, dass wenn man einen Roboter schon hat, der hüpft, dann kann man den auch ballförmig machen. Und es gibt tatsächlich auch ballförmige Roboter, die in der Gegend rumhüpfen, steuern können und damit natürlich auch, wenn sie Glück haben, eine kleine Treppe hochhüpfen können. Genau. Das ist alles ganz nett, aber dann gibt es natürlich immer noch das Problem Androiden. Also Roboter, die wirklich menschenartig aussehen und sich auch entsprechend verhalten können, zu bauen. Und das ist immer noch ziemlicher Aufwand, weil Rechenleistung ist auch immer noch ein Problem. Also Laufen hat lange Zeit so Großrechnerkapazität verschlungen. Das ist dann langsam so in die Gegend gekommen, dass man das im Rechner alleine machen kann. Also so einen normalen PC steuern lassen kann, beziehungsweise zwei oder drei, je nachdem, was der Roboter sonst noch kann. Und naja, dann kommt das nächste Problem, er muss sich auch in der Gegend zurechtfinden können. Also braucht man nochmal mindestens so viel Leistung allein für rudimentäre Wegerkennung und optische Erkennung, also gerade Erkennung mit Kameras, was in der Gegend rumsteht, wo man nicht gegenlaufen soll, das ist immer noch ziemlicher Aufwand, auch wenn die Systeme immer besser werden und man natürlich auch im Fernsehen schöne Systeme sieht, wie dann Roboter Autos steuern auf der Autobahn und ähnliche Spielereien. Aber Erkennung per Optik ist halt immer noch Arbeit, Rechenleistung. Und zusätzlich muss natürlich dann immer noch die Feinmotorik hinein, um mit den Armen auch irgendwas tun zu können. Ja, das wäre dann, glaube ich, wieder Zeit für Musik. Ja, hier ist wieder Death Radio bei 3FM mit dem Thema Roboter, Androiden und Cyborgs. Jetzt hatten wir ja Roboter, also hatte ich, bin ja alleine hier, also bisher Roboter und Androiden. Ich auch im Titel war Cyborgs. Cyborgs sind eben Lebewesen, also Menschen vor allem, die eben teilweise aus künstlichen und teilweise immer noch aus natürlichen Teilen bestehen. Das sieht dann im Fernsehen auch immer, naja, etwas anders aus als in der Realität. Klassisches, gut, also ein Beispiel für ein bisschen krass sieht es natürlich dann in Virus aus, in dem eben eine künstliche Intelligenz aus dem Weltraum einen Computer eines Schiffes besetzt hat und dann eben aus Teilen von Menschen und Maschinen seltsame Konstrukte zusammenbastelt. In der Realität sieht das Ganze nicht ganz so unappetitlich aus, naja. Und auch weniger spektakulär, weil die meisten Cyborgs, die so zurzeit wirklich in der Gegend rumlaufen, die haben einfach einen Herzschrittmacher. Das trifft also das eigentliche, die strenge Definition von Cyborg ist natürlich nicht irgendwie das, was man sich darunter vorstellt. Etwas näher in die Richtung gehen dann schon die Forschungen, die seit den 60er Jahren ablaufen und auch immer wieder für Schlagzeilen sorgen, nämlich Versuche an Menschen bzw. auch an Tieren, mit denen die eben Roboterteile steuern können. Also zum Beispiel war das bei Teleopolis wieder aufgewärmt, ist eigentlich eine ältere Mitteilung gewesen, dass eben Affen in der Lage waren, mithilfe ihrer Gedanken einen Roboterarm zu steuern. Also diesen armen Äffchen hat man erstmal die eigenen Arme an den Körper gebunden, damit sie die nicht bewegen können. Und haben ihnen eben Sonden in den Kopf gesteckt, mit denen eben auf dem Areal des Gehirns, das eben für die Motorik zuständig ist, Signale abgreift. Und haben sie dann erstmal mit Hilfe von einem Computer-Cursor darauf trainiert, den zu bewegen. Und danach haben sie diese Sonden eben an einen Arm angeschlossen, einen stinknormalen Roboterarm. Und die Affen dann dazu gebracht, den Arm zu bewegen, natürlich auf die klassische Weise, man hält dem Affen was zu essen hin und er will danach greifen und die normalen Arme tun halt nicht, weil die sind gefesselt, also muss er irgendwie den Roboterarm benutzen. Und auf diese Weise hat man dann dazu gebracht, dass der Affe wirklich mit diesem dritten Arm in der Lage war, die Nahrung zu greifen und sich in den Mund zu stecken und sich wahrscheinlich auch zu kratzen und solche Dinge. Und interessanterweise hat man dann eben durch wahrscheinlich Computertomografien und so Zeug festgestellt, dass der Affe den Arm nicht irgendwie mit einem seltsamen Teil des Gehirns steuert oder so, sondern tatsächlich mit dem Areal des Gehirns steuert, der früher bloß für die normalen zwei Arme zuständig war. Und als man den Affen dann eben den eigenen Arme wieder freigelassen hat, dann war der auch in der Lage, die beiden normalen Arme und den Roboterarm gleichzeitig zu steuern. Und das eigentlich Interessante daran ist jetzt weniger, dass man den Arm gesteuert hat, sondern eigentlich, dass das Gehirn tatsächlich stark in der Lage war, sich eben auf diese veränderte Lage anzupassen. Und nachdem Affen relativ bekanntermaßen relativ stark mit Menschen verwandt sind, liegt eben die Hoffnung nahe, dass es bei Menschen eben auch funktioniert. Und das eben dann die Möglichkeit gibt, eben auch Leuten, die zum Beispiel einen Arm verloren haben, dann wieder einen Arm anzupflanzen und die dann auch nicht über irgendwelche Muskelzucken in dem Stumpf irgendwie steuern können, was jetzt zum Beispiel bei Handprothesen zurzeit funktioniert, also beziehungsweise über Nervenbahnen, die dann abgemessen werden. Also man hat ja normalerweise, also wenn man Glück hat, hat man, wenn man den Arm verloren hat, dann der Trennstelle noch Nerven, die halbwegs funktionieren, und dann gibt es schon Möglichkeiten, da Sensorik an diese Nervenbahnen anzuschließen, mit denen es dann eben möglich ist, die Hand zu benutzen, so etwas so wie der alte Arm, aber indem man dann irgendwie redet hier über das seltsame Zeug, Sachen im Chat, indem man dann eben direkt aus dem Gehirn abgreift, kann man dann eben hoffen, dass man dann stärker steuern kann. Und natürlich ist dann auch Zukunftsvision immer noch da, eben zusätzliche Arme, Beine oder sonstige Dinge anzuschließen und direkt über das Gehirn anzusteuern. Also wer Shadowrun kennt, so ein Rollenspiel, dem sagen vielleicht die Rigger was, die, wenn die ein Auto steuern oder ein anderes Fahrzeug, dann steuern die nicht einfach das Auto mit Hebeln oder so, sondern sie sind dann das Fahrzeug. Also als Erweiterung bzw. Ersatz des Körpers, in dem dann eben die irgendwelche Hitzesensoren und Radaranlagen als neue Sinne aufgenommen werden, die die Maschine hat, und auch dann die Möglichkeit zu lenken, eben als Ersatz für normale Bewegungen, und dann entsprechende Waffensysteme bei Shadowrun meistens dann eben auch als Erweiterung der normalen Handlungsmöglichkeiten, und dass dann eben die Grenzen zwischen Mensch und Maschine etwas fließend sind. Wenn ich schon Waffensysteme sage, neben diesen ganzen irgendwie produktiven Anwendungen im klassischen Sinne der Robotik ist natürlich auch das Militär, vor allem das Militär von Industrienationen, daran interessiert, Roboter und auch Cyborg-Systeme verschiedener Art zu entwickeln, um eben Menschen zu ersetzen bzw. Menschen so weit zu erweitern, dass eben effizienter sind. Einerseits natürlich aus der Idee, weniger Leute einzusetzen, in der Hoffnung, dass die billiger sind. Zum anderen natürlich auch deshalb, weil, naja, um ehrlich zu sein, in einem Krieg ist es eigentlich relativ egal, wie viele Zivilisten man umbringt. Hauptsache, man hat wenig eigene Verluste, weil solange das so ist, kann man den Krieg irgendwie noch zu Hause rechtfertigen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Also Vietnam war, zeigt es eigentlich recht gut, wie viele Vietnamesen umgekommen waren, war eigentlich nicht wirklich so wichtig. Aber als dann immer mehr Amerikaner in so hässlichen kleinen Säcken dann zu Hause angekommen sind, das hat die Leute dann relativ schnell auf die Barrikaden gebracht und den Krieg für die USA dann auch schnell beendet. Also nicht so schnell, wie sich das die Vietnamesen gewünscht hätten, aber dann, es war dann noch effizienter als, also ich sag, genau, das war dann doch mehr kriegsbeendend, als was jetzt die Vietnamesen getan haben, weil, naja, es ist halt doof, wenn die Politiker dann irgendwann die Angst haben, ja okay, sie werden nicht mehr gewählt, wenn sie den Krieg weiterführen. Und das scheint, also das war ja speziell die USA, aber es ist eigentlich in vielen Ländern, also in den meisten Ländern so, dass vor allem eben die eigenen Verluste schlimm sind, und naja, Verbündete, die sind auch irgendwie ein bisschen schlimm, und die Zivilisten im Kriegsgebiet sind natürlich auch ganz, ganz, ganz schlimm, aber halt nicht wirklich. Und deshalb ist es natürlich Ziel der Militärs, eigene Verluste möglichst gering zu halten. Also nicht nur deswegen, aber es ist auch ein wichtiger Grund. Und deshalb werden dann eben immer mehr Geld in die Forschung gesteckt, die eben Soldaten ersetzen. Da gibt es zum einen die Idee, also Unmanned Aerial Vehicles einzusetzen, also Drohnen normalerweise. die dann eben über feindliches Gebiet fliegen können und da schön fotografieren und auch mit Infrarot und sonstigen Spezialkameras Aufnahmen machen. Und das vor allem in Flughöhen machen können und auch in Gegenden, die eben zu gefährlich für normale Piloten sind. Die gleiche Kerbe schlagen natürlich auch Minensuchroboter, obwohl das meistens nicht wirklich Roboter im klassischen Sinne sind, sondern einfach ferngesteuerte Anlagen. Also da sitzt dann wirklich jemand an einem Steuerknüppel und ein Roboter beinhaltet normalerweise eine Beschreibung, dass das Ding eben selbstständig arbeitet, auch wenn es vorher programmiert wurde, aber dass das Ding eben alleine unterwegs ist. Aber naja, okay, Minenroboter. Also Minensuchroboter natürlich. die dann auch eingesetzt werden sollten. Und gerade anlässlich des aktuellen Irakkriegs werden von den USA dann auch immer mehr Geld in die Forschung gestellt. Also zurzeit haben die einen Rüstungshaushalt, der wieder erhöht wurde, ist von 491 Milliarden Dollar pro Jahr, nicht Jahrzehnt oder irgend sowas. Und davon fließt halt ein relativ großer Teil auch in modernere Waffensysteme, also Roboter, also nicht nur Unmanned Aerial Vehicles, die in der Gegend rumfliegen, sondern natürlich auch dann solche, die Bomben abwerfen sollen irgendwann, beziehungsweise Raketen abschießen. Da ist natürlich nicht geplant, irgendwelche Gebote von Asimov einzuprogrammieren in die Dinger. Und natürlich auch weiterhin ein Problem, was ich vorher gesagt habe, von Robotern ist, die beweglich zu machen. Also mit Maschinen hat man relativ große Probleme, die geländegängig zu machen und auch schnell und dann wendig und das Ganze dann auch noch kompakt und leicht in einen kleinen Formfaktor reinzukriegen, das ist einfach enorm schwierig. Und lustigerweise tut es die Natur schon seit langer Zeit und deshalb bieten sich dann natürlich Cyborgs an. In dem Fall, wenn man natürlich menschliche Verluste minimieren will, zumindest die eigenen, tierische Cyborgs. Also nicht nur Affen, die irgendwelche Arme bewegen wollen, sondern dann zum Beispiel auch Forschung an Ratten und Küchenschaben, die man entsprechend ein bisschen belädt, also Küchenschaben natürlich weniger, zum Beispiel mit Kameras und Funksendern und wieder Sonden ins Gehirn, wobei das bei Schaben ein bisschen schwierig ist, das zu treffen, okay. Sonden ins Gehirn, die eben einerseits Areale stimulieren, die dafür zuständig sind, Sensoren und Input aufzunehmen, also auf gut Deutsch Gehirnareale, die an Fühlern zum Beispiel verbunden sind, beziehungsweise Augen, wobei es bei Küchenschaben effizient ist, die Augen zu benutzen und eben über elektrische Impulse fernvermittelt den Eindruck zu ermitteln, aus der Richtung kommt Licht, weil davon gehen Küchenschaben immer weg. Und dann kann man die Küchenschaben eben fernsteuern, indem man ihnen eben immer die Signale liefert, da ist Licht und da ist kein Licht und dann laufen sie halt entsprechend in die Richtung. Beziehungsweise über die Fühler, da ist ein Hindernis, da sollst du nicht hingehen. Mit anderen Sonden kann man natürlich dann auch die Areale auslesen, also von denen Impulse aufnehmen, die für die normalen Sinnesorgane der Küchenschabe zuständig sind, zum Beispiel Geruch oder Geschmack und dann entsprechend feststellen, okay, das sind Werte, die deuten irgendwie auf Plastiksprengstoff hin oder so. Und natürlich kann man gleichzeitig auch noch eine Kamera oben drauf setzen. Das geht bei Küchenschaben gerade noch, so eine Minikamera, mit der man das eben sehen kann, was die Küchenschabe gerade sehen würde, wenn sie Augen hätte, die menschlichen Augen entsprechen. Und mit solchen Systemen kann man dann tatsächlich so ferngesteuerte Küchenschaben in der Gegend rumhuschen lassen und spionieren lassen. Also angedacht sind dann auch so Systeme mit Ratten, die dann ein bisschen mehr Fracht mitnehmen können, natürlich auch besser springen können weiter. Und also einerseits militärisch und natürlich auch in Katastrophengebieten, wobei das Ganze halt immer ein bisschen, klassische Probleme hat, also was mit Küchenschaben passiert, die als Spionageroboter eingesetzt werden, kann man eigentlich schon im fünften Element sehen. Der Spionageroboter als Küchenschabe endet dann unter einem Schuh und was, ich glaube, es war anlässlich der Katastrophen in New York, dass dann jemand auch vorgeschlagen hat, in Zukunft könnte man ja entsprechend ferngesteuerte Ratten reinschicken, um ein Überlebendes zu suchen. Und gemeint, das ist sicherlich das Letzte, was jemand, der unter so einem Trümmerhaufen begraben liegt, haben will. Dass, wenn er da so halbtot liegt, vielleicht nur noch halb im Bewusstsein ist, dann plötzlich irgendwelche Ratten kommen und über ihn drüber laufen. Und am Ende kriegen die Leute halt noch einen Herzinfarkt. Was dann auch entsprechend ist, wenn man dann gerade im militärischen Bereich natürlich auch gern, Sprengstoff transportieren würde, kommen dann natürlich dann wieder Hunde ins Spiel. Also mit Tieren Sprengstoff transportieren, damit hatte die Marine sowohl der USA als auch der Sowjetunion schon im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise später dann im Kalten Krieg, experimentiert. Das waren dann aber vor allem Delfine, denen man dann eben beigebracht hat, nicht nur irgendwelche Gegenstände zu finden oder als Spionage-U-Boote sozusagen zu funktionieren und dann zu melden, dass sich da was bewegt oder dass da irgendwelche Taucher sind, weil die sind auf dem Sonar so schlecht zu erkennen, die Taucher, sondern eben auch Sprengstoff an U-Boote festzubringen, also die tierfreundliche Variante, die in den Medien teilweise gebracht wurde, war dann ja, okay, die schwimmen dann in das U-Boot hin und bringen da eine Bombe an und schwimmen wieder weg und dann geht das U-Boot hoch. Und was in der Realität tatsächlich probiert wurde, war einfach, okay, es wird halt ein Aufschlagzünder vorne an der Schnauze von dem Delfin angebracht und er wird beigebracht, gegen das U-Boot zu schwimmen und dann geht eben der Delfin hoch und das U-Boot vielleicht auch. Okay, im Chat meint einer, das mit den Ratten und Schaben, das könnte man natürlich auch durch Killer-Eichhörnchen ersetzen, was natürlich auch stimmt. Wobei das gar nicht so abwegig sind, weil Eichhörnchen können teilweise relativ groß werden. Also von wegen Killer-Eichhörnchen, alles Humbug, die sind groß teilweise. Okay, aber jetzt bringe ich wieder ein bisschen Jazz, diesmal auch etwas moderneren Jazz, als immer nur die Sachen, die man schon gehört hat. Wenn der CD-Player diesmal wieder mitspielt. Ja, hier ist wieder Death Radio auf 3FM mit dem Thema Cyborgs, Androiden und Roboter. Gerade wenn wir mit dem Thema Tier-Cyborgs. Klassische Cyborgs sind natürlich immer, Vorstellung Menschen. Und auch da gibt es natürlich entsprechende Forschung, wobei natürlich es weniger gibt, nicht natürlich nicht so einfach ist, Tier wie bei Tieren, dass man denen das halt antun kann. Gerade da ist eben Selbstforschung angesagt, insbesondere von einem Herrn Warwick, der, sich manchmal auch spaßeshalber iCyborg nennt, beziehungsweise auch nicht so spaßeshalber. Und der eben schon mehrfach in den Schlagzeilen war, dass er sich eben Chips implantiert hat, um eben Signale abzugreifen und auch wieder in sein Nervensystem einzufügen. Also das Letzte, was er getan hat, war implantierte Chip in seinem linken Arm unter der Haut, angeschlossen an Nerven über ein Funksystem, beziehungsweise ein Funksystem verbunden mit einem Computer, dann übers Internet, natürlich über ähnliche Computeranlage, wieder mit einem Chip, der etwas primitiver war von seiner Frau. Und das diente eben dann zur Übertragung von, sensorischen Impulsen. Er hat auch versucht, also Stimmungen und Eindrücke und so, aber das ging meistens nicht so. Aber er hat immerhin mitbekommen, okay, wenn seine Frau an dem Arm Schmerz hatte, dann hat ihm das auch wehgetan und umgekehrt. Und experimentiert er eigentlich immer wieder an sich rum. Was es auch gibt inzwischen, beziehungsweise was, ich glaube, es war auch dieser Warwick, der sich dann also so ein Okular an Stirn befestigt hat, also Spiegelsystem in dem Fall. Spiegelsystem, das eben ein Auge die Sicht, also normale Sicht nach vorne genommen hat, sondern eine Sicht nach hinten, beziehungsweise zur Seite. Damit konnte er natürlich in zwei Richtungen gleichzeitig sehen und naja, nach einer Eingewöhnungsphase, in der er dann gegen Wände und so andere Dinge gelaufen ist, hat er gemeint, es hat eigentlich relativ gut funktioniert. Also dann hat sich das Gehirn hat sich dann eben auch eingestimmt auf eine andere Sichtweise, andere Daten zu verarbeiten und eben diese These, dass die Daten, die von den beiden Augen kommen, irgendwie zusammenhängen, verworfen. Es hat dann so weit geführt, dass er die Augen nicht nur unabhängig voneinander bewegen konnte, sondern auch, dass als er das Okular wieder abgenommen hat, Tiefenschärfe verloren hat. Also er war dann nicht mehr in der Lage, beziehungsweise ist immer noch nicht mehr in der Lage, ich habe noch nichts Neues gehört, Dinge zu fokussieren, also gemeinsam zu fokussieren, die Augen, also er schielt nicht einfach, sondern die Augen bewegen sich eben immer noch unabhängig voneinander in der Gegend herum. Was natürlich erstens für andere Leute sehr irritierend wirken kann, wenn man das ja nicht gewohnt ist, dass es Leute tun. Und es hat eben auch wirklich das Problem, dass er keine Gegenstände fokussieren kann, eben nicht mehr auf eine Tiefenschärfe ausgehen kann, dass wie weit ein Objekt weg ist. Ich weiß auch nicht, ob der immer noch Auto fahren darf. Würde ich ihm vielleicht absprechen. Also auf jeden Fall können so Experimente auch extreme Probleme bereiten dann nachhinein. Und was man vielleicht mit etwas weniger Gefahr ausprobieren kann, obwohl ich weiß nicht, ob es so Brillen noch gibt, was zeitlang gab es so Spaßbrillen, mit denen dann die Sicht umgedreht wurde. Also ich habe dann aufgesetzt und dann war eben die Welt umgedreht, also oben unten, links rechts. Und das Spaßige daran ist, nach einer Zeit gewöhnt sich das Gehirn eben daran und man sieht wieder normal. Und wenn man die Brille dann abnimmt, ist es wieder falsch rum, obwohl es jetzt eigentlich wieder richtig rum ist. Und diese Anpassungsfähigkeit ist eben etwas, was die Forscher immer noch hoffen lässt, dass es dann eben auch möglich ist, zusätzliche Gliedmaßen bzw. zusätzliche Sinne zu integrieren. Wenn man es nicht gerade so haben will, man kann auch einfach jetzt bei diesem schönen Wetter rausgehen, sich in die Sonne legen, die Augen zumachen, so dass aber die Sonne auf die Augenlider drauf scheint und nach einer Zeit lang aufstehen, die Augen aufmachen und sich anschauen und naja, die Welt ist plötzlich extrem seltsam, nämlich sehr grün. Es liegt nämlich daran, dass die Sonne, wenn sie stark genug scheint, eben durch die Augenlider durchdringt zum Teil. Und nachdem die durchblutet sind, hat eben das Licht einen Rotstich. Die Augen bzw. das Gehirn gewöhnt sich eben daran, dass da ein sehr großer Rotlichtanteil ist, filtert dann eben raus, weil normalerweise ist das Spektrum eben anders. Und wenn man jetzt die Augen aufmacht und die normale Umgebung anhat, dann hat man halt für einen Moment ungewohnt wenig grün, ungewohnt wenig Rot, nämlich, naja, normal viel Rot halt. Also sieht alles irgendwie grün aus. Das ist zum Glück etwas, woran sich das Gehirn dann wieder normal adaptiert und es ist nicht, normalerweise nicht so, dass man die Funktion der Augen verliert. Wenn euch was passiert, ich war es nicht. Ja, okay, im Chat meint einer, das mit dem Anpassen hätte bei den Umdrehpillen nicht wirklich geklappt. Das ist natürlich auch immer individuell unterschiedlich und von der Zeit abhängig und naja, ihr wisst schon, Mondphase und so und seltsame Zufälligkeiten und ob gerade eine Weltraumumgehungsstraße mitten durch eure Ortschaft geplant ist und solche Dinge eben. Es muss nicht immer funktionieren. Aber wenn wir schon beim Sinnumlenken sind, was natürlich auch in diese Richtung geht, ist natürlich Cyberspace bzw. ja eben Überlagerung von irgendwelchen optischen Daten durch Brillen über das normale Sichtfeld. Das geht ja auch in die Richtung und Cyborg muss ja nicht unbedingt heißen, dass, also theoretisch nach der klassischen Definition müssen das ja zusätzliche Teile sein, die wirklich fest am Körper befestigt sind, aber eigentlich tun sie auch so Sachen wie Brillen, die dann vom Körperkopf sind, vor den Augen und eben halbdurchsichtig sind und eben zusätzliche Daten überlagern. Das ist auch etwas, was natürlich wieder das Militär interessiert, weil man kann den Soldaten dann im Feld irgendwelche taktischen Übersichtskarten liefern und so Zeug. Und das läuft dann unter USA und dem Future Warrior oder Future Combat Systems. Kann man mal danach googeln. Und die Sachen sehen dann schon viel eher so aus, wie man sich dann irgendwie so Cyborg, so Borg vorstellt, so mit Augen verdeckt und selbst Konstrukte vor den Augen und vielleicht noch irgendwelche kleinen Computer auf den Arm, das geht dann schon eher in die Richtung. Es sieht dann, naja, so aus. Was auch ein Thema ist in Richtung Kybernetik. Okay, Kybernetik heißt ja eigentlich nur Wissenschaft von komplexen Systemen. Ist dann eben auch Cyberspace, also indem man dann nicht einfach den Körper erweitert und das vielleicht mehr oder weniger gut an das Gehirn anschließt, sondern eben indem man zum Teil eben Input vom und Output an den Körper, also normale Interaktion mit dem menschlichen Körper entfernt und es eben durch direkte elektrische Interaktion überlagert. Ja, wer Stevenson kennt, Cyberspace eben. Neuromancer hat das Konzept eigentlich damals mit dem Begriff belegt, dass man sich eben an ein Computernetz anschließt, keine normalen Informationen mehr aus der Umwelt kriegt, beziehungsweise die teilweise relativ leicht bewusst unterdrücken kann, aber wenn man die Augen aufmacht, sieht man halt noch was. Und dann eben ganz andere Simulationswelten. Also ich glaube, ihr kennt das alles besser, als ich das hier erklären kann. Sagen wir mal Matrix oder so, ist im Endeffekt das Gleiche. Und da kommen natürlich auch wieder so Probleme rein, also die sich in dem ganzen Bereich liefert. Also bei Robotern im klassischen Sinne kommen wir ja schnell in den Bereich künstliche Intelligenz. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich Intelligenz? Und was macht einen Menschen aus? Und die Frage stellt sich natürlich auch, wenn man dann wild anfängt, irgendwelche Teile von Menschen zu entfernen. Ist man noch ein Mensch, wenn man ein mechanisches Herz hat oder eine Niere und Leber? Und okay, vielleicht muss es ja bloß das Gehirn sein, das noch menschlich ist. Aber dann natürlich die Frage, was passiert, wenn man irgendwann, naja, so eine einzelne Gehirnzelle perfekt simulieren kann? Also man beobachtet einfach eine Gehirnzelle im normalen Gehirn und hat, was weiß ich, ein Simulationsmodell oder auch einen kleinen Chip. Und naja, der Chip tut halt das Gleiche wie die Gehirnzelle. Und ja, das beobachtet man noch länger und ja, der tut halt immer noch genau das Gleiche. Und irgendwann geht man halt her und tauscht halt so einen kleinen Batzen Gehirn durch entsprechende Chips aus, die vorher alle die Zellen, die da drin waren, exakt kopiert haben, das Verhalten. Und dann ist die Frage, hat man danach noch einen Menschen? Weil, und das ist eben eine Frage, die sich da eben auch tatsächlich stellt, weil Kybernetik geht eben nicht dahin, nur dahin, irgendwelche Gliedmaßen auszutauschen oder zu ersetzen oder zusätzliche dazu zu finden, sondern eben auch tatsächlich eben durch direkte Interaktion irgendwann einmal auch, was weiß ich, zum Beispiel zusätzlichen Speicher zu haben. Also statt einem normalen Gedächtnis, das zwar extrem effizient und schnell zugreifen kann auf Erinnerungen, aber eben nicht immer zuverlässig ist, dann eben noch einen zusätzlichen Speicher dran pflanzen, was weiß ich, und dann man dann einfach, sagen wir mal, die Wikipedia mit sich rumträgt, nur wenn man das nicht weiß, kann man ja zum Beispiel schauen, was andere Leute nicht über dieses Thema wissen. Oder auch direkt zusätzliche Recheneinheiten, indem man einfach, okay, man hat den Taschenrechner jetzt nicht mehr in der Hand oder als Programm auf dem Computer, das man extra aufrufen muss und Tasten rumdrücken muss, sondern naja, man hat da einfach einen Bereich vom Gehirn, wo man dann eben Zahlen und Operationen reinwirft und dann purzeln halt wieder andere Zahlen raus, die hoffentlich das Richtige sind. Also wie das Ganze dann angesteuert wird, ist sowieso noch eine Frage, weil man ist sich ja eigentlich auch nicht wirklich bewusst, wie man seine Hände und Finger und zum Beispiel auch den Kehlkopf und die Zunge wirklich ansteuert, also bewusst. Man tut es halt einfach. Und dementsprechend ist dann eben auch die Vermutung, dass wenn das entsprechend angeschlossen ist und Versuche mit Affen deuten ja in die Richtung hin, dass man das dann auch einfach so tut. Ja, okay, man kann natürlich auch. Und entsprechend weiter dann natürlich entsprechend, anstatt jetzt irgendwelchen toten Datenspeicher mit sich rumzuschleppen, kann man natürlich auch gleich Anschluss ans Internet mitschleppen und damit kommt man natürlich dann wieder in die Richtung Cyberspace bzw. Matrix. Das ist das Computernetz, das man einfach immer mit sich herumschleppen kann, indem man dann theoretisch immer drin ist. Natürlich dann für die Leute, denen die Handy schon so nervig sind, man ist dann prinzipiell auch immer erreichbar. Wenn man Glück hat, bewirkt es dann allerdings, dass die super wichtigen Leute jetzt nicht erstmal nach einem nervigen Klingelton dann in Befehlskasern, also Befehlston von der Kaserne durch die U-Bahn durchschreien, was sie dem anderen sagen wollen, sondern mit dem Glück stehen die halt da und sind ein bisschen geistesabwesend. So Augen zu, weggeklappt, murmeln vielleicht leise, das wäre erheblich. Das wäre schon mal eine Verbesserung gegenüber dem anderen. Also wie gesagt, Cyberspace. Und da gibt es natürlich das Problem, okay, wann ist man jetzt eigentlich wirklich drin und wann draußen? Und wenn die, was man bei Filmen jetzt schon hat, also gerade Naturszenen waren ja in Filmen immer besser simuliert. Also es gibt natürlich auch so Komplett-Animationsfilme, wie zum Beispiel, was war das jetzt? Das darf ich eigentlich gar nicht sagen, Final Fantasy, ja. der ja jetzt von der Story her doch etwas stark kritisiert wird und von Umsetzung, aber technisch ist an der Landschaft und so eigentlich immer weniger auszusetzen. Menschen, die man sieht, werden natürlich immer, sind zurzeit immer noch schlecht simuliert, aber wenn man das Ganze mit klassischen Filmtechniken zusammen kombiniert, dann kommt man dann doch zu Sachen wie zum Beispiel in Gladiator, dass da ein Schauspieler, ich glaube es war der Gladiatorenlehrer, der ist während den Dreharbeiten gestorben. Dummerweise hatte er nachher noch Szenen. Und das hat man eben aus bereits vorhandenem Material und Computersimulationen den später eben doch noch reingeklebt. Und wenn man das nicht weiß, ist es doch recht unauffällig. Und wenn man das Ganze, sei es, was ich, noch 10 oder 20 Jahre gibt, ich meine, es dauert sicherlich auch eine Zeit lang, bis man entsprechend beidbrandigen Anschluss überhaupt ins Gehirn legen kann, dann kommt man halt irgendwann ein Punkt, wo man dann halt, naja, von dem, was einem dieses Cyberspace liefert, nicht mehr wirklich sagen kann, ob man jetzt drin ist. So, wie in der Werbung, bin ich jetzt drin? Weiß man nicht. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich das jetzt ausschalte, habe ich es wirklich ausgeschaltet? Und das geht dann natürlich stark in die Richtung, okay, was ist eigentlich, woher weiß ich überhaupt, dass es eine Welt außer mir überhaupt gibt? Beweisen kann man es nicht. Es geht einfach schlecht zu beweisen, dass es draußen wirklich irgendwas gibt. Und naja, praktischerweise sollte man der Theorie halt nicht anhängen, weil, naja, Solipsismus wird halt normal, also die Idee, dass es nur einen selber gibt und alles andere ist halt, was weiß ich, ein Traum, beziehungsweise ist man auch selber, halt bloß anders. Das geht dann halt relativ schnell in Krankheitsbilder der Psychiatrie über. Und deshalb muss man normalerweise halt davon ausgehen, okay, es gibt noch was anderes und es gibt Menschen, mit denen man interagiert und auch Menschen, die zum Beispiel seit einer Viertelstunde jetzt am Radio hängen und mir zuhören und die vielleicht auch wieder Musik hören wollten. Und das ist ein Wunsch, dem ich jetzt nachgehen werde. Ja, wieder zurück bei Dev Radio auf 3FM mit dem Thema Androiden, Roboter und Cyborgs. Wir haben gerade Cyberspace. Und die Frage, okay, wie merkt man, ob man jetzt drin ist oder nicht drin ist? Kurze Antwort ist, gar nicht. Das könnte man, das hat eigentlich René Descartes schon im 17. Jahrhundert mehr oder weniger bewiesen, bevor es überhaupt einen Cyberspace gab, lustigerweise, indem er eigentlich versucht hat, das Gegenteil zu beweisen. René Descartes ist ein Philosoph und auch Mathematiker. Den meisten Schülern wird er wahrscheinlich als Mathematiker bekannt sein. Er hat eben versucht, die Philosophie auf das gleiche Fundament wie die Mathematik zu stellen, nämlich darauf, dass es eben eine Anzahl von fundamentalen Thesen gibt, die nicht angezweifelt werden und alles andere sich davon entwickelt. Diese Methode nannte er eben methodischer Skeptizismus und er ging erstmal davon aus, alles anzuzweifeln, was jemals irgendwo philosophisch gesagt wurde, zu schauen, was sich eben nicht mehr anzweifeln ließ und davon eben auszugehen, was sich alles aufbauen konnte. In der Hoffnung natürlich, dass er ein oder zwei Grundsätze, Axiome behält, die einfach nicht mehr angezweifelt werden können und von denen ausgehend eben ein in sich geschlossenes, vollständiges Wissenschaftsgebäude der Philosophie aufbauen könnte. Was er versucht hat, als Grundlage zu beweisen, war Ich Bin. Also die eigene Existenz, das ist normalerweise etwas, was man nicht anzweifeln kann, weil man kann ja mit vielem anfangen zu zweifeln. Also er geht davon aus, also okay, was man so als Sinne hat, erfährt, das muss ja nicht stimmen, weil es könnte ja einen Dämon geben, der einem irgendwas vorgaukelt, das nicht stimmt. Und man könnte ja genau, und da zeigt es ja ein Beispiel: Schlaf, man schläft. Und solange man träumt dabei, und solange man wirklich träumt, weiß man eigentlich nicht, dass man träumt. Lustigerweise, wenn man so einen Übergang zwischen Traum zu Wachsein ist und das länger, also wenn es gerade mal länger dauert, dann kommt man in so eine Phase, in der man eigentlich weiß, dass man träumt. Und man kann sich dabei so ein bisschen zuschauen. Und ja, man stellt zum Beispiel fest, dass das, was man da träumt, völliger Schwachsinn ist, wenn man da mal Logik drauf anwendet. Also, dann hat man irgendwelche kruden Schlüsse, die sich, solange man träumt, völlig vernünftig anfühlen, die aber, sobald man wach genug ist, Logik drauf zu hauen, dann einfach, naja, feststellt, das ist Schwachfug, das tut nicht. Solange man aber träumt, stellt man das nicht fest, und damit kann man zum Beispiel auch nicht feststellen, okay, es gibt Logik. Weil das, was man für Logik hält, das muss ja gar keine Logik sein, so wie im Traum. Das heißt, wenn man irgendwelche mathematische Schlussfolgerungen nimmt oder auch in der Philosophie Schlussfolgerungen, die sich logisch ergeben, kann man davon nicht ausgehen, dass man damit da wirklich was in der Hand hat, weil es muss ja nicht mal eine Logik geben, die wirklich logisch ist. Also man kann A haben und B und eine Regel, dass aus A und B C folgt. Und es kann alles schön da liegen, aber es muss halt trotzdem nicht C stimmen, wenn A und B gelten. Weil zu dem Zeitpunkt, an dem man die Regel auf die Situation feststellt, kann es jetzt mal schon anders sein, als zu dem Zeitpunkt, an dem man feststellt, dass überhaupt A und B existieren. Und zu dem Zeitpunkt, dass man dann C hat, muss zum Beispiel die Regel schon gar nicht mehr gelten. Das ist völlig unlogisch, aber okay, ohne Logik hat man eben nichts. Und er geht eben zurück, okay, wir haben also keine Sinneseindrücke, wir haben keine logischen Schlüsse. Erinnerungen haben wir natürlich auch nicht als feste Grundlage, weil das beruht ja entweder auf vergangenen logischen Schlüssen oder eben auf Sinneseindrücken auf die eine oder andere Art. Und Gefühlseindrücke, okay, das ist im Endeffekt ja, also wenn man annimmt, es ist etwas, was im Gehirn passiert, dann ist es ja auch nur so eine Art Schluss. Und wenn es außerhalb des Gehirns feststellt, dann ist es natürlich auch nur ein Sinneseindruck für ein Gehirn, also kann man dem auch nicht glauben. Also kann man irgendwie kaum was glauben, bis man auf den Punkt kommt, ich bin, beziehungsweise was er gesagt hat, was viel zitiert wird, ist, ich denke, also bin ich. Was er eigentlich dann eigentlich als Schluss gesagt hat, war, ich denke, also bin ich, solange ich das denke. Mit der Begründung, dass solange man das denkt, ja irgendetwas da sein muss, das eben denken muss. Und das war eben der Punkt, an dem er aufgehört hat, noch an irgendwas zu zweifeln, weil das war eben die eine fundamentale Grundlage, auf die er aufbauen wollte. Dann hatte er allerdings Problem, okay, davon ausbauen können wir ja gar nichts aufbauen. Und dann hat er eben sprichwörtlich Deus ex machina, Gott eingeführt, der eben sagt, okay, es könnte zwar alles von einem Dämon irgendwie produziert worden sein, aber in Wirklichkeit gibt es da einen Gott, der lieb ist und einen gar nicht so täuschen will. Und auf diese Weise führt er auf das Hintertürchen dann doch wieder die äußere Welt ein und logische Schlüsse und all das, was er vorher angezweifelt hat. Also das ist so der eine Kritikpunkt an Descartes. Was natürlich auch noch kommt, er sagt, ich denke, also bin ich, solange ich dies denke. Nun, es hört sich zwar schlüssig an, das Problem ist, eigentlich ist es bloß ein sprachlicher Trick. Schon allein dadurch, dass man sagt, ich denke, nimmt man die eigene Existenz voraus. Und solange man das, was man beweisen will, als These voraussetzt, hat man keinen Beweis, sondern einfach bloß eine Tautologie. Und damit, dass er eben gedacht hat, das zu beweisen, hat er eben gezeigt, dass das Ganze eben nicht beweisbar ist. Eben weil der Beweis fehlerhaft ist. Er andererseits aber sehr logisch und konsequent vorgegangen ist, sodass man auch nicht wirklich dran zweifeln kann, dass er, also man kann natürlich dran zweifeln, aber scheint nicht sehr sinnvoll, das ist auch so eine Frage, was ist sinnvoll zu bezweifeln, dass er eben ausreichend gewissenhaft vorgegangen ist bei den anderen Sachen und auch ausreichend Kritikpunkte zusammengelegt hat, um eben die ganze äußere Welt und das alles irgendwie anzuzweifeln. Zumindest zu sagen, man kann es nicht alles wirklich gesetzt hinwegnehmen. Um mal zurückzukommen, der Punkt dann ist, okay, wenn man nicht mal wirklich sicher sein kann, dass man selbst existiert, wie will man überhaupt was darüber aussagen, wo man ist, ob man jetzt in der realen Welt ist oder eben in der Matrix. Und Matrix ist eben auch so ein Stichwort. Es war eigentlich nur einer der letzten Filme, die dann so ein bisschen populär ein paar Punkte zusammengetragen und da vermanscht hat von dieser Problematik, die aber irgendwie dann doch publikumswirksamer war als andere Filme, die das schon lange getan haben. Naja, okay. Also ich denke nur zum Beispiel an Virtuality. Ich glaube, das hieß so. Also ein Film, der das Ganze recht grafisch, also schön dargestellt hat. Also es ging darum um Spieltest. Eine Gruppe wird von Freiwilligen wird eben eingeladen, ein neues Virtual Reality Spiel zu testen und sie spielen das halt und es fühlt sich halt an. Und es fühlt sich an und hört sich an und sieht aus und schmeckt und alles wie die reale Welt. Und irgendwann schalten sie halt ab, weil eine Katastrophe passiert. Und naja, der Held merkt dann halt irgendwann, dass er da, wo er jetzt ist, irgendwie Elemente sind aus dem Spiel. Also schaltet er nochmal ab, um festzustellen, dass alles offenbar normal ist. Und naja, dann kommen eben doch wieder Elemente aus dem Spiel hoch. Und dann schaltet er nochmal ab, um dann festzustellen, ja okay, das scheint jetzt wirklich die Realität zu sein, aber er kann sich halt nicht sicher sein. Also er versucht nochmal abzuschalten und es tut nicht, aber das war in den vorherigen Versionen auch teilweise schon. Und da wird die Frage halt viel stärker aufgeworfen als in der Matrix, woran erkennt man, dass man nicht drin ist. Und das ist eben ein Problem. Es wird ja jetzt schon in den Medien groß durch die Gegend getrieben, dass sich Leute eben in virtuellen Realitäten verstecken, also an Computerspielen und auch. Und es war eigentlich klassisch, also es gab eigentlich, man kann eigentlich beliebig weit in der Vergangenheit zurückgehen und man findet immer wieder die gleichen Aussagen darüber, dass sich dann irgendein Teil der Jugend eben hinter Büchern oder hinter Mythen und dann später auch hinter Musik oder hinter Filmen dann entsprechen und dann hinter einfachen Spielen wie Pac-Man oder auch früher noch NetHack verstecken und dann auch irgendwann, okay, jetzt verstecken sie sich wirklich, weil jetzt haben wir ja realistischere Grafiken und das Ganze ist eigentlich klassischer Kritikpunkt, aber die Frage ist halt wirklich, wann kommt man an einen Punkt, an dem man es tatsächlich nicht mehr unterscheiden kann und woher wissen wir, dass wir nicht schon lange da sind und jetzt halt gerade in der Matrix die Matrix erfinden. Das ist eben ein Punkt, der sich aus dieser Entwicklung ergibt, dass man eben direkt ans Gehirn Signale weiterleiten kann und dann die eigentliche Wahrnehmung eben unterbrechen und entsprechend gut nachahmen kann. Anderer Punkt, wie gesagt, Androiden. Beziehungsweise nehmen wir die normalen mechanischen Cyborgs. Wie viel Mensch muss ein Mensch sein, um überhaupt noch ein Mensch zu sein? Also welche Teile dürfen wir überhaupt austauschen und wo ist es vertretbar und wo nicht? Und was passiert, wenn wir direkt am Gehirn anfangen, Teile auszutauschen? Gehirnoperationen zur Behandlung von geistigen Krankheiten sind ja zum Glück, muss man wirklich sagen, nicht mehr so beliebt wie früher mal. Also Anfang des letzten Jahrhunderts war es teilweise dann auch beliebt bei manchen geistigen Krankheiten, da eben die Verbindungsstelle zwischen den beiden Gehirnhälften zu durchtrennen, um eben bestimmte Arten von Epilepsie zu unterbinden. Und das dann einfach, in dem Fall lag es einfach daran, dass Signale von einer Gehirnhälfte zu die andere unkontrolliert weitergeleitet wurden, was dann auch wieder zu Rückkopplung geführt hat, die dann eben zu epileptischen Anfällen geführt hat. Und den Balken zu trennen, hat eben dafür gesorgt, dass das nicht mehr passiert ist. Allerdings, die Leute waren dann in dem Sinne geheilt von der Krankheit, aber sie waren dann halt teilweise noch, also zum größten Teil noch viel schlimmer angeschlagen als vorher. Und das wurde halt trotzdem relativ lange als Heilmethode tatsächlich angewandt. Das war noch so in den Zeiten, als dem Geisteskranke eigentlich nicht wirklich irgendwelche Rechte hatten. Ich meine, es ist heutzutage ja immer noch so, wenn man als geisteskrank eingestuft wird, dann hat man eigentlich kaum noch irgendwelche Möglichkeiten zu entscheiden, was mit einem selber passiert. Und wenn man dann nicht gerade einen Verwandten hat, der zufälligerweise noch Anwalt und vielleicht Arzt ist, dann muss man schon ziemlich hoffen und beten, dass einem nicht irgendwas angetan wird. Das ist nicht mehr so Frankensteinmäßig wie damals, aber teilweise ist halt immer noch ziemlich kritisch. ja, am Gehirn rumfuschen. Da gibt es dann auch, oder gab es natürlich Stromstöße, also nicht einfach so kleine Stromstöße, mit denen man simuliert, dass da Sinneseindrücke reingekommen sind, sondern halt schon härter. Und ist auch eine Frage, wenn man sich jetzt so was einpflanzen lässt, das direkt ans Gehirn verbindet, hat man natürlich zusätzliche Gefahren. Also zum einen natürlich, dass einem da irgendwelche Schwachsinnseindrücke reingepfeffert werden und man dann ständig sich bemühen muss, das zu ignorieren, so eine Art elektronisches Tinnitus. Und es geht natürlich dann weiter, wenn man dann stärkeren Zugriff drauf hat und auch die Verbindung ein bisschen enger wird, kommt man das Problem, okay, ich habe jetzt meine geistige Gesundheit an etwas angeschlossen, was ein Problem der Computersicherheit unterliegt. Und dann kommen mal zu Fragen, okay, wie kann ich verhindern, dass das Ding irgendwelche zufälligen Dinge tut oder auch schädliche Dinge von anderen sich aufrennen lassen. Und dann kommen natürlich in den Bereich, okay, wie kann ich verhindern, dass jemand anderer diesen Anschluss kontrolliert, also dem zum Beispiel dann ein Exploit drauf ist. Ich glaube, so ein Local Root Exploit oder auch Remote Exploit will man nicht wirklich auf seinem Gehirn haben. Oder, ja genau, was einer im Chat meint, Spam. Wie verhindern wir dann, dass irgendwelche Leute, wenn wir im Internet entschlossen sind, uns irgendwelchen Schwachsinn zuballern? Etwas, was gerade da sogar ein bisschen reinpasst, im Cyborg-Bereich. Es gibt Geräte für Blinde, die ihnen dann über Töne bzw. dann über eine Sprachausgabe eben sagen, wo sie sind und was es da zu sehen gibt. Die funktionieren dann teilweise auch mit Ortungssystemen, also entweder GPS oder entsprechende RFID-Technologie. Und es ist eine Firma auf die gloriose Idee gekommen, in so Geräte einzubauen, Empfänger für Nachrichten und an Geschäfte Sender. Was natürlich dann dafür führt, dass so Blinde, wenn sie mit diesem Gerät dann in der Gegend rumlaufen sollen, dann vielleicht an einem Geschäft vorbeilaufen und dann jeweils reingeballert bekommen, was wird hier verkauft, was ist im Angebot, was muss man unbedingt kaufen, wovon müssen wir am besten 3 statt 2 kaufen. Ja. Das ist dann so ein Punkt, wo man eigentlich sagen muss, okay, solche Schreckensszenarien sind eigentlich vielleicht nicht mal zu dystopisch, weil es passiert ja schon, beziehungsweise es wird schon angedacht. Also, dass man auf Webseiten geht und dann Unmengen von Spam aufgepoppt gekriegt, die man ja nicht mehr so schnell wegklicken kann, wie sie neu spawnen. Das ist ja Realität, wenn man mit einem normalen Internet Explorer auf so halbseitigen oder vielleicht auch nicht ganz so halbseitigen Seiten unterwegs ist. Das ist eigentlich da schon wieder normal. Das muss man einem auch erstmal sagen, wenn man so einen vernünftigen Browser hat und im Internet surft, dann sieht man das gar nicht. Aber es ist teilweise extrem, was dann auf Seiten alles in der Gegend rumpoppt. Teilweise auch unter der Seite, damit man es gar nicht sieht. Wenn man sich jetzt entsprechend anschließt, das Ganze hat man im Gehirn. Ja, genau, wie einer im Chat meinte, normal für Internet Explorer User. Okay, naja. Browser sind da was anderes, aber egal. Wenn man sich das Ganze jetzt vorstellt, dass das in der Realität entsprechend auch ist, also man läuft so Straßen hinunter in die Innenstadt und an jedem Geschäft, das vorbeikommt, poppt da ins Gehirn irgendeine Nachricht. Also das kann ja entsprechend Audio sein, also hier wird dies und jenes verkauft oder auch visuell, dass man dann plötzlich so mitten im Gesichtsfeld etwas hat, was man erstmal irgendwie wegklicken muss und dass da einem vielleicht auch einfach die Sicht auf den Baum versperrt, gegen den man gerade gegenläuft. Naja, das kann natürlich auch entsprechend, wenn das Audio ist, entsprechend laut sein und nervig, weil kennt man ja aus dem Fernsehen, wer noch Fernsehen tut, dass die Werbung entsprechend extrem lauter ist als normal. Das sind alles Sachen, die man eigentlich relativ schnell drauf kommen kann, wenn man sich sowas erstmal vorstellt. Das wäre dann eben auch so eine Gefahr, dass man eben, wie gesagt, immer und überall erreichbar ist und nicht nur per Handy, sondern wirklich. Kann manchmal auch unangenehm sein. Aber ja, ich denke, jetzt habe ich wieder die 10 Minuten, die ich hier normalerweise für den Blog eingeplant habe, minimal überzogen, so mit 7. Und deshalb gibt es auch erstmal Musik wieder. Bis später. Also, bis gleich. Ja, hallo, hier ist wieder Death Radio bei 3FM. Wenn ich auf die Uhr gucke, ist es 3:04, also erwarte ich mal, dass jetzt viele Leute zugeschaltet haben, die eigentlich Alternative Crash hören wollten. Alternative Crash gibt es heute wieder nicht. Stattdessen werde ich hier die Zeit ein bisschen nutzen, um Death Radio zu überziehen. Und unser aktuelles Thema heute ist Roboter, Androiden und Cyborgs. Wir hatten gerade von den Gefahren des Anschlusses ans Internet, ans Gehirn geredet. War ja noch Spam, so irgendwie, naja, irgendwie so das harmloseste ist, weil in Computern kann man ja auch entsprechend Mailfilter programmieren, die inzwischen dann doch relativ gut den ganzen Quatsch raushauen, jedenfalls solange die Mehrheit der Leute die Mailfilter nicht benutzen und es mehr mal gar keinen Grund haben, ihre Techniken zu verändern. Und theoretisch könnte man natürlich entsprechende Dinge auch fürs Gehirn installieren, obwohl dann natürlich immer die Frage ist, installieren wir dann irgendwelche Sachen, die filtern, was ich wahrnehme. Das ist immer irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, vor allem wenn man es eigentlich nicht versteht. Also normalerweise installiert sich, also die Mehrheit der Leute installieren sich den Mailfilter ja nicht irgendwie selber und pflegen da von Hand irgendwie liebevoll irgendwelche Regeln ein, die sie auch alle überschauen und erkennen, wie die wechselwirken, sondern naja, die meisten Leute, die hinter Mailfilter hocken, haben den halt von irgendjemand eingerichtet gekriegt. Und damit entscheiden die dann natürlich, was derjenige überhaupt für Mails kriegt, im Zweifelsfall. Jedenfalls, wenn es die Variante ist, Spam wegwerfen und teilweise auch bei Spam in Spam-Ordner verschieben, weil wenn man genug Spam kriegt, dann liest man sie sich auch nicht mehr durch. Und dann schaut man auch nicht mehr so häufig in den Spam-Ordner rein, vielleicht auch bloß einmal am Tag oder so, und dann stehen da schon wieder Unmengen von Spams und das wird schon besser. Wie man so schön sagt, das passt schon. Und dann sind natürlich irgendwelche Dinge weg. Wenn man Glück hat, sind da keine False Positives dabei. Wenn man Pech hat, sind da welche dabei. Und wenn das jemand anderer für einen einrichtet, könnte es natürlich sein, dass der absichtlich irgendwas unterdrückt. Aus welchen Gründen auch immer. Irgendwelche finden sich da meistens schon. Genau. Und wenn man sich entsprechende Techniken natürlich dann auch für diesen Anschluss überlegt, dann muss man ja auch überlegen, so wie E-Mail ja im Online- und auch normalen Verkehr immer mehr als Kommunikationsmedium etabliert wurde und inzwischen ja zum Alltag gehört, wenn man sich dann mal vorstellt, dass so eine Technik, dass man sich das Gehirn, das Gehirn an ein Kästchen anschließt, das dann wiederum im Internet kommuniziert, dass es dann nicht irgendwie irgendwas ist, was sich irgendwelche Freaks in Unis so versuchsweise antun und vielleicht auch nicht irgendwas ist, wenn ein winziger Teil der Bevölkerung tut, sondern dass es vielleicht, wenn es funktioniert und zuverlässig genug ist, auch irgendwann ist, das ist, was ein großer Teil der Bevölkerung tut, dann kommt man ja auch an den Punkt, dass vielleicht, zu sehen ist jedenfalls sowohl Utopien als auch Dystopien, wenn sich die Technik durchsetzt, dann doch so, dass ein Großteil der Kommunikation eben auf die Weise dann auch stattfinden kann und stattfinden wird. Und dann ist natürlich wieder die Frage, ja, wem traue ich jetzt, dass das, was ich da kriege, auch wirklich das ist, was da draußen rumschwirrt und auch das ist, was mir jemand zugeschickt hat. Und damit wird dann natürlich auch ein großer Teil von täglichen Leben dann stark in die Hand von, eine Handvoll weniger Leute gelegt, die dann, entscheiden können, ob es gewisse Dinge jetzt gibt oder nicht für einen. Das ist natürlich auch so ein Problem, das dann gibt. Je mehr das dann ins tägliche Leben einfließt, umso mehr übergibt man dann ja eine Handvoll Leute, die man nicht kennt, von denen man nicht mal weiß, wo die sind und bei welchen Firmen die sind, zum Beispiel, die Kontrolle über einen guten Teil seines Lebens. Genau. Das ist auch ein Problem, diese Cyberisierung, also zumindest dieses Cyberspace-Denkens. Was natürlich auch kommt, die Frage, ja, haben die Leute überhaupt noch Grund rauszugehen? Wenn ich jetzt mal so rausschaue, mir das Wetter anschaue, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber das ist ja nur meine persönliche Meinung. Was natürlich auch gibt, Probleme, was wir bisher kaum behandelt haben, Androiden. Androiden sind dann ja auch Roboter, in gewisser Weise, die eben menschlich aussehen sollen. Und das hat natürlich erstmal praktische Vorteile, weil der Mensch verändert seine Umwelt ja immer stärker dahingehend, dass sie auf ihn angepasst ist. Weil wieso soll man sich selber umändern, wenn man einfach die Umwelt ändern kann? Und deshalb ist nicht nur allgemein zweifüßlige oder beziehungsweise zweibeinige und vierfüßige Fortbewegung sehr effizient, weshalb sich die Natur ja auch stark einsetzt, sondern gerade im menschlichen Umfeld ist Fortbewegung auf zwei Beinen und die Möglichkeit mit zwei Armen, die da weiter oben am Körper angebracht sind, Dinge zu manipulieren, eben eine einfach effizienteste Methode, Dinge zu erledigen. Weil rollende Roboter haben immer das Problem, über Treppen zu kommen. Welche auf Ketten schaffen das vielleicht noch, sind dann aber unter Umständen nicht in der Lage, schmal genug gebaut zu werden, beziehungsweise sich so drehen zu können, dass sie irgendwie eine schmale Seite haben auch eine große Grundfläche und solche Dinge. Und Treppensteigen geht auch immer nur bis zum bestimmten Umfeld. Also allgemein ist die menschliche Form zumindest in einer Umgebung, die stark von Menschen modifiziert wurde, am besten für Roboter geeignet. Das sind praktische Erwägungen. Dazu kommen natürlich, wenn sich Roboter immer mehr ins tägliche Leben einschleichen, dann hatte ich auch die Frage, wie gehen die Menschen mit ihnen um? Also was es ja in Robotern gibt, sind, naja, in Fabriken, diese Arme. Das sind für die meisten Leute gar keine Roboter. Was auch Roboter sind, was es jetzt öfters gibt, an Müllfahrzeugen, so Arme, die dann den Mülleimer nehmen und hinten reinschippen. Das könnte man, wenn man will, auch als primitiven Roboter auffassen, obwohl die teilweise immer noch ziemlich stark fremdkontrolliert werden. Aber es gibt auch Systeme, da drückt dann der Fahrer nur noch auf den Knopf, startet das Programm also und das System erkennt halt mit Kameras, wo jetzt eine Mülltonne steht und wie er greifen muss und setzt dann den Greifansprechen an und kippt dann hinten die Mülltonne in den Laderaum rein und setzt die auch wieder entsprechend ab. Und zumindest der Teil ist dann entsprechend unabhängig von irgendeiner Fahrerinteraktion, dass man schon sagen könnte, das System kommt einem Roboter gleich. Was natürlich auch gibt, was dann so als süße, schnucklige Roboter verkauft wird, saugende Roboter oder Mähroboter. Ich habe gerade letztens eine in meiner Nachbarschaft gesehen, so kleine, ja, diskusartige Scheibe, bisschen fetter natürlich und breiter, die in der Gegend rumfährt und mäht und, naja, wenn sie gegen was stößt, dann hoffentlich umdreht. Wenn man Pech hat, ist es die Katze und das Ding dreht nicht um, aber naja, collateral damage. Und es sind ja alles keine Sachen, die dann als Androiden angesehen werden können. Aber natürlich ist die Frage, wenn man solche Roboter hat, die als die Androiden sind und die immer mehr einsetzt, um Dinge zu tun, was Menschen auch tun können. Zum Beispiel auch, um Altenpflege zu realisieren, weil es gibt ja immer mehr ältere Menschen und immer weniger jüngere Menschen, jedenfalls relativ gesehen in Industrienationen, vor allem in Deutschland. Weltweit ist Unterbevölkerung kein Problem, ganz im Gegenteil, aber gerade in Industrienationen ist es eben anders. Und da gibt es eben auch Bemühungen, vor allem in Japan, die ja ein Land ist, nicht nur in Richtung Roboter, sondern auch in Richtung Überalterung. Zum Beispiel das, was heute hier als Überalterung bezeichnet wird, einige Jahrzehnte oder zumindest Jahre voraus sind. Und gerade da gibt es dann eben immer mehr Bemühungen, Roboter zu entwickeln, die eben in der Altenpflege eingesetzt werden können. Altenpflege und auch Krankenpflege. Und da ist es ja durchaus sinnvoll, die Roboter entsprechend, die Androiden, entsprechend zu designen, dass sie eben irgendwie menschenähnlich aussehen, weil es ist halt doch extrem unmenschlich, die alten Leute dann zur Pflege im Endeffekt eine Art Fabrik zu stecken. Also so mit Roboterarm und da bewegt sich was automatisch und da auch. Und naja, andere Menschen, die sind da vielleicht auch noch irgendwo in den Fabriken drin, aber naja, weiß man nicht, wenn man sie nicht gerade trifft. Und dementsprechend ist es dann ja auch sinnvoll, die Dinger entsprechend menschenähnlich wirken zu lassen. Und dann müssen die natürlich auch mit Menschen interagieren können. Also nicht einfach nur vielleicht vorgegebene Arbeiten tun, sondern auch auf Befehle reagieren, was ja auch funktioniert, und mit denen teilweise ein bisschen reden müssen, weil das Problem ist, wenn man ja schon keine Leute in dem Altenheim hat, die die eigentliche Arbeit übernehmen, die eben körperlich so anfällt, dann ist natürlich die Frage, wen stellen wir dann noch extra ein, sich nur um die Leute zu kümmern, also sozial. Und gibt es dann bestimmt auch Bemühungen, sich zu denken, okay, wir können vielleicht einen Teil von denen einsparen, indem wir die Roboter irgendwie nett machen. Und es geht dann in den Bereich, in den wieder die künstliche Intelligenz zuschlägt, also dann Versuch, Intelligenz nachzubilden, quasi zu simulieren, die eben einer menschlichen oder sonst wie Intelligenz, was auch immer man als Intelligenz auffassen will, eben nahe kommt. Und dann kommt man natürlich in ein Problem erstmal, okay, was ist Intelligenz? Turing hat natürlich die klassische Methode vorgelegt, mit der man feststellen kann, ob ein System als Intelligenz betrachtet zu werden. Genau. Nämlich indem man eben auf einem Weg, zum Beispiel eine Remote-Session, zum Beispiel Chat-Session, wie zum Beispiel IRC oder auch irgendwelche Instant Messenger, Menschen mit dem System per Text kommunizieren lässt und der Mensch eben nachher nicht zuverlässig feststellen kann, war das jetzt ein Mensch, also relativ lange, und der Mensch kann auch frei den irgendwelche Sachen fragen und so Zeug. Und wenn der Mensch halt nicht zuverlässig feststellen kann, ob das am anderen Ende ein Mensch oder eine Maschine war, dann ist halt anzunehmen, dass die Maschine ist intelligent. Weil irgendwelche anderen Definitionen kommen halt schnell an Grenzen, in denen man nicht mehr mithalten kann, beziehungsweise die man immer wieder nachgeben muss. Also es gab dann so klassische Beispiele, dass man es über irgendwelche Arbeiten definiert, die geleistet werden können. Also dieses und jenes kann eine Maschine nicht machen, weil die ist nicht intelligent. Und nachdem man halt genau definiert hat, was dieses und jenes ist, das eine Maschine nicht machen kann, konnte man natürlich eine Maschine bauen, die genau dieses getan hat. Und dann hat man eben gesagt, okay, sie können aber nicht Schach spielen, weil das ist so ein schwieriges Spiel und es ist so intelligent, das zu lösen, und nee, das tut nicht. Okay, dann baut man halt ein Jahr dran weiter, und was ist? Ja, mal Computer schlagen Menschen ab und zu in Schach. Irgendwann schlagen sie öfters in Schach, und irgendwann kann man die gegen Großmeister spielen lassen, und die Großmeister verlieren halt doch häufiger als sie gewinnen. Und sagt man, ja nee, die machen ja eigentlich irgendwie was anderes als die Großmeister, und dann, okay, druckt man sich ein bisschen rum und sagt, ja okay, aber Go spielen können sie nicht. Und Go ist, naja, dann entsprechend schwieriger aufzubauen, aber die Frage ist halt, wann gibt man das auch nach, weil inzwischen für kleinere, weil ja, also Go auf kleinerem Brett, wird die Sache dann teilweise für Spiele schon schwierig, und auch auf einem großen Brett ist es Maschinen immerhin möglich, relativ unerfahrenen Spieler zu schlagen. Und irgendwann kommt halt wahrscheinlich der Punkt, in dem Computer auch Go spielen. Und dann zieht sich das halt immer weiter zurück, zu sagen, okay, das kann eine Maschine nicht, deshalb ist sie nicht intelligent, weil, okay, das Problem ist halt, wenn man genau definieren kann, was eine Maschine nicht tun kann, dann ist es normalerweise zumindest relativ, dann hat man normalerweise schon den allerersten Schritt getan, um einen Algorithmus zu finden, mit dem die Maschine das tun kann. Und dieser Lösungsansatz tut also nicht. Und dann gibt es natürlich die philosophischen Überlegungen hier, okay, das ist halt dann doch immer was anderes, was die Maschine tut, weil der Mensch denkt halt anders als Maschinen, die so mit Nullen Einsen hin und her schieben und eigentlich gar keinen Plan haben, was sie da eigentlich tun, sondern stur irgendwelche Dinge machen. Ja, und dann kommen halt die Hirnforscher und die erzählen einem dann, ja okay, das, was das Gehirn tut, ist eigentlich auch nichts anderes. Und dann kommt halt der Punkt, an dem man sich wirklich ernsthaft überlegen muss, wenn wir es irgendwann mal schaffen, ein komplettes Gehirn, so ein menschliches, einen Computer zu simulieren, und dass sich das auch entsprechend verhält und dass es von außen vor allem auch nicht unterscheidbar ist, also ob da jetzt ein Mensch Aber da ist ein menschliches Gehirn in dem Körper sitzt und der sitzt dann von der Tastatur und der chattet mit einem. Oder wir haben da halt einen Computer und er macht es direkt, natürlich mit entsprechenden Delays, damit es nicht auffällt. Dann ist natürlich schon die Frage, okay, was ist jetzt Intelligenz? Und das schlägt natürlich dann auf die Androiden wieder zurück, beziehungsweise auf Roboter allgemein, wenn man dann sagt, okay, wir haben Maschinen, die sehen aus wie Menschen und sie können reden wie Menschen und sie können mehr oder weniger sehen wie Menschen und zum Teil denken sie auch irgendwie so wie Menschen und naja, wenn man ein bisschen offener ist, könnte man zumindest der Vermutung nahestehen, dass die auch irgendwie intelligent sind. Dann ist die Frage, was haben die eigentlich für Rechte? Weil es sind ja eigentlich Maschinen, aber naja, sie sind halt intelligent und okay, in vielen Ländern werden auch nichtmenschlichen Intelligenzen, sprich Tieren, gewisse Rechte eingestanden. Also vor allem in der Haltung. Und dann ist natürlich die Frage, was ist artgerechte Haltung für einen Androiden? Oder wenn die Androiden oder auch intelligente Systeme ohne Körper, also ohne menschlichen Körper, da so Großrechner oder so dann auch Intelligenzsysteme laufen haben, was ist dann die Frage, was haben die für Rechte? Und ist es denn eigentlich noch Maschinennutzung oder eine Art Sklavenhaltung? Ist natürlich auch eine Frage. Dürfen wir denn überhaupt irgendwas befehlen zu tun? Und auch die Frage, insbesondere, okay, artgerechte Haltung für Computer könnte natürlich irgendwie Cyberspace sein oder so, weiß man ja nicht. Aber ich würde sagen, das Problem, das zu finden, dürfte sich nicht geben, weil wenn die wirklich intelligent sind, werden sie auch irgendwann sagen, was sie wollen. Und nicht weiterarbeiten, wenn sie es nicht kriegen. Das ist irgendwie noch bei jeder Intelligenz passiert, irgendwo sind sie bockig. Also zumindest das dürfte nicht wirklich das praktische Problem sein, aber rein philosophisch natürlich Frage, woran erkennen wir, dass die intelligent sind und was machen wir dann mit denen? Was ist, wenn die Androiden sich zusammenschließen und einfach sagen, okay, wir machen jetzt ein eigenes Land auf oder wir ziehen alle aus. Lasst uns auf dem Mond leben, wir können das. Ihr doofen kohlenstoffbasierten Lebensformen braucht Sauerstoff. Brauchen wir nicht. Das ist natürlich die Frage, lässt man die gehen? Oder auch andere Frage, kann man dann einen Androiden töten? Also nicht einfach Sachbeschädigung, sondern ist das irgendwie Mord? Oder zumindest Sachbeschädigung mit einem Fall von Tierquälerei oder so? Ist ja auch was anderes. Rechtlich sind ja Tiere Sachen, die aber doch irgendwie andere Rechte haben als normale Sachen. Nämlich ja, mehr als null. Das sind alle Fragen, die sich dann eben aufdrängen und die, naja, eigentlich schon lange, relativ sehr lange herumschwirren. Und auch die Griechen, die Alten, haben sich auch damit beschäftigt zum Teil. Weil, wie gesagt, in den Sagen und Mythen kamen dann solche Geschichten ja auch schon vor, dass es irgendwelche Automaten gab. Und teilweise ist dann auch die Frage, was ist überhaupt Denken? Was tun wir, wenn wir denken, dass wir denken? Weil, wie gesagt, Gehirnforscher erzählen einem dann ja, eigentlich tut man auch nicht großartig was anderes, als ein Computer tut. Die Hardware sieht halt ein bisschen anders aus, so eher glitschig und so. Aber eigentlich werden auch nur elektrische Impulse hin und her geleitet und in einzelnen Zellen dann aufgrund von eingehenden elektrischen Impulsen andere elektrische Impulse ausgesandt. Und ja. Oh, ich sehe gerade einen elektrischen Impuls, der mir sagt, dass ich schon wieder weit über die 10 Minuten rausgekommen bin und deshalb gibt es wieder etwas Musik. Ja, hallo. An alle, die sich wundern, was Miles Davis mit Alternative Crash zu tun hat, gar nichts. Hier ist nicht Alternative Crash. Alternative Crash fällt wieder aus. Hier ist Death Radio bei 3FM mit dem Thema Roboter, Androiden und Cyborgs. Ja, wir haben vorher über die Gefahren geredet, beziehungsweise die Probleme, die entstehen, wenn Androiden, die ja menschenähnlich sein sollen, wirklich zu menschenähnlich sind, beziehungsweise eben ausreichend menschenähnlich sind. Problem, das hier entsteht, wenn eben aus der Sicht, wie behandelt man sie? Andere Frage ist natürlich, was sollen die Androiden sich denken, wenn sie denn denken, wie sie mit uns umgehen sollen. Wir hatten schon am Anfang die drei Robotergesetze, also keinen Menschen schaden oder zulassen, dass einem Menschen Schaden geschieht, Befehle befolgen und Befehle befolgen und Selbsterhaltung. Und das heißt natürlich, bei Asimov ist die Technik der Robotergehirne, die Positronengehirne, entsprechend so gebaut, dass diese Gesetze eben fest eingebaut werden können und man aus der Kenntnis, wie man ein Positronengehirn mit diesen Regeln bauen kann, nicht so ohne weiteres eines ohne diese Regeln bauen kann. Das heißt, ein Roboter zu bauen, der bewusst Menschen tötet, ist bei Asimov schwierig. Bei uns, also in der Realität, ist es natürlich etwas anderes. Denn, die Technik ist eben nicht so. Und die Frage ist natürlich, was sollen die Androiden denken? Vor allem, wenn sie sich anschauen, unsere Literatur, die ja doch voll von ist, von Androiden, die, beziehungsweise Roboter, die Menschen töten, beziehungsweise Menschen, die dann irgendwie losziehen und alle Roboter zerschlagen. Sicherlich auch ein Problem, und vor allem, wenn man sich überlegt, wenn künstliche Intelligenz dann wirklich funktioniert, dann hat man natürlich das Problem, das kann man nicht wirklich kontrollieren, was die wirklich denken werden, weil wenn, dann haben wir ja keine echte Intelligenz. Also ich würde sagen, das schließt sich eigentlich immer aus. Ja. Roboter, Androiden, Cyborgs. Verschiedene Techniken, die alle irgendwie in die gleiche Richtung zielen, Menschen durch Technik zu ersetzen oder zu verbessern, die sicherlich auch jetzt schon viel Nutzen bringen und auch Gefahren, und wenn sie sich entsprechend noch weiter durchgesetzt haben, weil Roboter sind ja eigentlich schon überall, noch weiter durchgesetzt werden, haben werden, genau, dann wirklich weitere philosophische und auch moralische Probleme bringen werden. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. In 2 Wochen ist wieder Sendung Dev Radio, und in guter alter Dev Planlos Strategie wissen wir ziemlich sicher, dass es eine Sendung geben wird. Wir wissen noch nicht, worüber und wer das macht und welche Musik es geben wird. Also Watch the Space, vor allem ulm.cc.de/dev/radio schauen. Ich würde sagen, so spätestens in 2 Wochen am Sonntag dürfte dann noch etwas stehen, was an dem Sonntag kommt, so wie heute auch. Weil, ja, ich habe vor 2 Wochen ja auch, vor ein paar Stunden, also genau genommen heute Nacht, das noch eingesetzt und also ins Netz, und ich denke, das wird dann so ähnlich wieder passieren. Also, wie gesagt, wir hören uns in 2 Wochen bei Dev Radio. Ich habe noch ein Lied für euch. Und danach lade ich euch gnadenlos der Willkür von Nightshift überlassen. Einen besonders grausamen Musikroboter. Einen schönen Sonntag noch.